Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute zum Thema König Joasch und Bequemlichkeit. Wie du an meiner Stimme hörst, bin ich etwas erkältet. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Meine Nase ist ziemlich zu, daher ja die seltsame Stimme. König Joasch, das ist jetzt der zweite Teil der dreiteiligen Reihe. Ich hatte ja gesagt, dass ich eine kleine Reihe über drei weniger rezipierte Könige machen wollte, die sowohl in Könige als auch in Chroniken vorkommen. Das erste war, die erste Folge war zu Amasia, das war die Folge 46, König Amasia ist dein Herz ungeteilt. Dann kommt noch eine Folge zu Usia und heute Joasch. Und Bequemlichkeit, als ich den Text gelesen habe, da kann man natürlich über vieles, vieles sprechen, aber mich hat irgendwie das Thema Bequemlichkeit angesprochen und ich hatte mal einen Deutschlehrer, das war eigentlich ein sehr guter Deutschlehrer, ich war da sehr motiviert, fand das alles interessant, habe auch angefangen, mich ja intensiver mit Literatur auseinanderzusetzen und so weiter und der Lehrer war aber auch ein bisschen freaky, ich erinnere mich noch daran, dann hatte irgendjemand bei ihm Leistungskurs und die Leute waren dann bei dem zu Hause und haben dann gesehen, dass er auf seinem Schreibtisch eine Büste von Alexander dem Großen hatte und das ging dann so rum in unserem Jahrgang und alle fanden das ein bisschen komisch, dass eine Büste auf dem Schreibtisch stehen zu haben. Ja, auf jeden Fall hat dieser Deutschlehrer dann zu mir irgendwann gesagt, dass ich faul bin. Und das fand ich ganz komisch, weil das war bisher die erste und auch die letzte Person, die zu mir gesagt hat, dass ich faul bin. Ich weiß immer noch nicht so genau, worauf er das bezogen hat und was er genau meinte. Aber ja, heute das Thema Bequemlichkeit. Und ich möchte über drei Aspekte von Bequemlichkeit sprechen. Ich habe ja schon öfters angesprochen, dass die Bibel auf viele Dinge eine sehr differenzierte Sicht hat. Das ist selten schwarz-weiß. Bei den wichtigen Sachen ist es schwarz-weiß. Aber beim Thema Bequemlichkeit ist es sehr differenziert. Also nicht schwarz-weiß, sondern viele Grautöne. Und Joasch, über Joasch lesen wir in 2. Könige 12, Verse 1 bis 22 und 2. Chroniken 24, 1 bis 27. Und da gibt es eine Vorgeschichte, nämlich gab es da die schreckliche Herrscherin Athalia. Aber Josheba hat dann Joasch vor dieser Athalia gerettet, weil sie hat alle Königssöhne umgebracht. Nur Joasch konnte sie nicht erwischen. Und Josheba hat dann Joasch 6 Jahre im Tempel versteckt. Und er wurde dann mit 7 Jahren König und herrschte 40 Jahre. Und ich lese mal den Text vor aus Könige, 2. Könige 12, 1 bis 4. Joasch war 7 Jahre alt, als er König wurde. Im siebten Jahr Jehus wurde er König und 40 Jahre regierte er in Jerusalem. Seine Mutter hieß Sibia und stammte aus Beersheba. Er tat, was dem Herrn gefiel, solange der Priester Jojada ihn unterwies. Nur die Kulthöhen verschwanden nicht. Das Volk brachte noch Schlacht- und Rauchopfer auf ihnen dar. Und der erste Punkt zum Thema Bequemlichkeit, den ich nennen möchte, ist, einfach und simpel ist besser als kompliziert und unnötig aufwendig, wenn es Gott dient. Oder kurz gesagt, mach es einfach. Und dazu lese ich mal die Verse, den zweiten Teil von Vers 4 bis 14, diesmal aus 2. Chroniken. Danach fasste Joasch den Entschluss, das Haus des Herrn zu erneuern. Er ließ die Priester und die Leviten zusammenkommen und sagte zu ihnen, geht in die Städte Judas und sammelt Geld von ganz Israel, um Jahr für Jahr Ausbesserungen am Haus eures Gottes vornehmen zu können. Beeilt euch dabei. Als aber die Leviten sich nicht beeilten, rief Joasch den Oberpriester Jojada zu sich und hielt ihm vor, warum hast du die Leviten nicht angehalten, von Juda und Jerusalem die Abgabe zu erheben, die Mose, der Knecht des Herrn, und die Versammlung Israels für das Zelt des Bundeszeugnisses vorgeschrieben haben? Denn die Söhne der ruchlosen Athalia haben das Haus Gottes aufgebrochen und sogar die Weihegaben des Hauses des Herrn für die Bale verwendet. Der König ließ nun einen Kasten anfertigen und außen am Tor des Hauses des Herrn aufstellen. Dann rief man in Juda und Jerusalem aus, man solle die Abgabe für den Herrn entrichten, die Mose, der Knecht Gottes, den Israeliten in der Wüste befohlen hatte. Alle führenden Männer und das ganze Volk waren darüber erfreut. Sie brachten ihre Beiträge und warfen sie in den Kasten, bis er voll war. Zu bestimmten Zeiten ließ man den Kasten durch Leviten zur Überprüfung zum König bringen. Wenn man sah, dass viel Geld drin war, kamen der Schreiber des Königs und der Beauftragte des Oberpriesters, leerten den Kasten und trugen ihn wieder an seinen Platz zurück. Das taten sie Tag für Tag und brachten viel Geld zusammen. Der König und Jojada übergaben es den Werkmeistern, die im Haus des Herrn tätig waren. Und diese bestellten Maurer und Zimmerleute sowie Eisen- und Bronzeschmiede, die das Haus des Herrn erneuern und seine Schäden beseitigen sollten. Die Werkmeister griffen zu und unter ihrer Leitung gingen die Ausbesserungsarbeiten gut voran. Sie stellten das Haus Gottes nach seinen Plänen wieder her und erhöhten seine Festigkeit. Als sie fertig waren, brachten sie den Rest des Geldes vor den König und vor Jojada, und dieser ließ dafür Geräte für das Haus des Herrn, Kult- und Opfergeräte, Schalen und sonstige Gefäße aus Gold und Silber anfertigen. Solange Jojada lebte, wurden ständig im Haus des Herrn Brandopfer dargebracht. Hier finden wir eine Antwort auf die Frage, was tat er denn, was dem Herrn gefiel? Das ist natürlich etwas Gutes, das er hier tut. Also er erneuert den Tempel Gottes in Jerusalem. Er ist ja auch daran aufgewachsen. Das heißt, dieser Tempel lag ihm wahrscheinlich am Herzen. Ja, es war sein Zuhause. Er ist darin groß geworden, bis er 7 war. Und dann finden wir schon den Hinweis, also finden wir schon das erste Prinzip von Bequemlichkeit, nämlich, dass es eine gute Sache ist, sich Dinge einfach zu machen und dass man nicht Sachen unnötig kompliziert machen soll. Also er hatte ja vorher, war die Aufgabe der Priester und der Leviten, dass sie in die verschiedenen Städte gehen sollen und Geld von den Menschen sammeln sollen, um eben diese Ausbesserungen vornehmen zu können. Aber das ist natürlich ziemlich aufwendig, da rumzureisen und zu den Leuten zu gehen und sie um Geld zu bitten. Stattdessen hatte er dann die Idee, einfach diesen Kasten aufzuhängen, in den Menschen selber Geld reinwerfen können. Also die Menschen werden aktiv und es muss nichts Spezielles unternommen werden, sondern der Kasten hängt da. Die Menschen, die in den Tempel kommen und um dort zu opfern, um Gott anzubeten, können einfach ihre Gaben dort hineinwerfen. Damals gab es übrigens noch kein Geld im Sinne von Münzen, sondern das war abgewogenes Silber. Also das ist eine gute Art von Bequemlichkeit, wenn man Sachen einfach und simpel macht. Es kann aber auch sein, dass die einfachen Lösungen und die bequemen Lösungen falsch und schlecht sind. Und das sehen wir an dem, was ich vorhin schon vorgelesen hatte aus der Ausschnitt aus Könige. Nur die Kulthöhen verschwanden nicht. Das Volk brachte noch Schlacht- und Rauchopfer auf ihnen dar. Das kommt ja öfters im Alten Testament vor, dass diese Kulthöhen nicht verschwanden, dass das Volk dort immer noch opferte. Und ja, das ist ein konstantes Problem mit diesen Kulthöhen. Und was sind eigentlich diese Kulthöhen? Das sind so Hügel oder Berge, heilige Orte. Und das Volk hat dort geopfert. Und es hat nicht nur dem Herrn dort geopfert, sondern auch anderen Göttern, zum Beispiel dem Baal oder Aschera. Und das waren in der Regel Orte von Synkretismus. Also dort wurden verschiedene religiöse Praktiken vermischt oder Anbetungen vermischt. Also es ging nicht nur darum, Jahwe anzubeten, sondern eben, weil da andere Gläubige ihre Götter angebetet haben, vermischte sich das dann. Und bevor es den Tempel gab, bevor der unter Salomo gebaut wurde, war das noch mehr oder weniger okay. Aber seitdem es den Tempel gab, wurde das eben zentralisiert. Man durfte nur im Tempel opfern, eben um diesen Synkretismus zu vermeiden, weil der ist natürlich streng verboten. Ich lese mal beispielhaft, es gibt viele, viele Stellen aus dem 5. Mose 5, 13 bis 14. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen, bei seinem Namen sollst du schwören. Ihr sollt nicht anderen Göttern nachfolgen, keinem Gott eines Volkes, das in eurer Nachbarschaft wohnt. Also das war ja gerade die große Herausforderung, dass dort überall noch andere Völker übrig geblieben sind und die haben natürlich andere Götter angebetet und die Israeliten sind ständig in diese Falle getappt, dann sich deren Kultpraktiken abzugucken und da mitzumachen. Und das wurde dann eben vermischt mit ihrer Anbetung von dem einen Gott. Und das war natürlich schlecht. Und deswegen sind diese Kulthöhen so hartnäckig. Und der eigentliche Grund ist ja, dass sie so hartnäckig waren, ist, dass sie eben so auch so praktisch und so bequem waren. Man musste nicht extra nach Jerusalem gehen. Damals hat man das ja zu Fuß gemacht. Und je nachdem, wo die Leute gewohnt haben, war das schon eine ganz schöne Reise. Und wenn man da so ein kleines Hügelchen hinterm Haus hat, wo sowieso alle ihre Opfer darbringen, dann ist es ja viel einfacher, einfach hinter das Haus zu gehen, eben mal schnell auf diesen Hügel und dort zu opfern. Deswegen, ja, das ist eine Art von Bequemlichkeit, die nicht gut ist. Also hier kann man sagen, dass wenn man minimalen Aufwand für Gott betreibt, weil es einfacher und simpler ist, ja, dann ist das natürlich nicht gut. Und wir können das auch auf unsere heutige Zeit beziehen. Natürlich haben wir heute keine Kulthöhen mehr, Aber wir haben auch bestimmte, ja, sehr simple, bequeme Methoden, um scheinbar Gott nahe zu sein, die aber vielleicht bedeuten, dass wir es uns zu leicht machen. Und ich nenne mal ein paar Dinge, die mir als erstes so spontan eingefallen sind. Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich brauche gar keine Kirche, ich bin Gott auch so nah in der Natur oder am Meer oder irgendwie so. Oder ich gehe nicht zur Kirche, das ist mir zu weit, ist mir zu aufwendig, ich habe kleine Kinder oder ich habe irgendwie hier kein Auto oder ja, es ist irgendwie schwierig, dahin zu kommen. Deswegen gucke ich mir online irgendwelche Gottesdienste an. Das kann natürlich mal sein, wenn man krank ist, man kann nicht zur Kirche und wenn man sich dann den Online-Gottesdienst anschaut, ist das natürlich eine wunderbare Sache. Aber wenn man das so zum Standard macht, denke ich, ist das nicht gut, weil ja, wir sollen mit unseren Brüdern und Schwestern gemeinsam Gott ja, lobpreisen und eben in dieser Gemeinschaft sein und nicht zu Hause auf dem Sofa in der Jogginghose die Live-Übertragung angucken. Ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich habe das ja schon mal erzählt, dass auch unsere Kirche umgezogen ist und am Anfang, als ich gläubig geworden bin, da war die noch schön im Zentrum, da konnten wir sonntags immer toll hinlaufen, das war auch morgens der Gottesdienst, na, gar nicht so früh morgens um 10:30, für Gottesdienst eigentlich auch schon relativ spät und das war immer wunderbar, dieser Spaziergang, es war auch eine schöne Strecke und ja, jetzt ist sie umgezogen, jetzt sind es 8 oder 9 Kilometer, wir haben extra eigentlich das Lastenfahrrad auch gekauft, was wir gekauft haben, um das unser Baby dahin transportieren zu können und nicht 1,5 Stunden im Bus fahren zu müssen. Jetzt sind das ja mit dem Fahrrad, wenn man sich beeilt, vielleicht 35 Minuten, aber es ist schon ein ganzes Stück und auch überhaupt nicht mehr so schön zu fahren. Und der Gottesdienst fängt auch erst um 9:30 an und nicht um 10:30. Naja, es ist alles nicht mehr so bequem, aber ich habe bisher, glaube ich, ja nach der Geburt war ich 2-mal nicht da und einmal, als wir unseren Hund bekommen haben, weil es war alles total chaotisch. Und jetzt, wo ich wirklich krank war und mit Grippe im Bett lag. Aber normalerweise sind wir immer da. Also das muss man schon machen, weil wenn man Gott dient, ja, dann muss man auch in der Kirche sein. Das gehört eben zusammen. Aber das ist auch ein Thema, das sehr verbreitet ist. So diese Idee, ja, ich bin gläubig, aber ich brauche keine Kirche. Besonders unter Menschen, die nicht wirklich gläubig sind, habe ich den Eindruck, die sagen, ja, Kirche braucht man ja gar nicht. Die aber auch noch nie vielleicht in einer lebendigen Kirche waren. Und ja, ich mache da auch nochmal eine Folge darüber, warum wir unbedingt in einer Gemeinde sein müssen und warum wir Kirche brauchen. Das ist nicht einfach irgendwas Optionales, irgendein Add-on, sondern das ist etwas, das essentiell zum Glauben dazugehört. Oder vielleicht liest du die Bibel nicht auf Papier, weil es viel praktischer ist, sie auf dem Handy zu lesen oder auf dem Tablet. Aber ja, ja, es ist natürlich besser, als sie gar nicht zu lesen. Ich lese sie auch, wenn es dunkel ist zum Beispiel und ich möchte kein Licht anmachen, lese ich sie auch auf dem Handy. Aber ich versuche dann die Stellen auch immer noch in der Papierbibel nachzulesen, weil für das Gedächtnis und für den ganzen Verständnisprozess ist es doch was anderes, wenn man auf Papier schaut und wenn man genau sieht, wie ist der Druck, an welcher Stelle steht das, was steht da gegenüber. Man kann nachblättern, das ist doch etwas anderes, denke ich. Und für unser Verständnis und für unser Gedächtnis besser, das eben auf Papier zu lesen und zu verstehen, als einfach nur auf dem Handy oder auf dem Tablet. Dann der nächste Punkt, wo du dir das vielleicht zu einfach machst, ist, wenn du nicht wirklich die Bibel liest, sondern stattdessen vielmehr so christliche Bücher liest, so erbauliche christliche Literatur, nenne ich das mal, Bücher, die leicht zu lesen sind, vielleicht auch so ein bisschen poppig, so ja, einfach in moderner Sprache, interessant geschrieben, die machen gute Laune, erbaulich eben, die bestärken dich im Glauben, ist irgendwie interessant zu lesen, also das liest du vor allem oder vielleicht guckst du auch viele YouTube-Videos oder auf Instagram Sachen über den Glauben oder du lässt dir den Vers des Tages in der YouVersion-Bibel, die ist ja super beliebt, diese ja, App auf dem Handy, wo man dann auch Lesepläne folgen kann und eben diesen Vers des Tages dann zugeschickt bekommt und dann ja, denkst du, ja, ich mache ja schon so viel, ich lese das alles, ich beschäftige mich jeden Tag damit, aber wirklich in der Bibel liest du nicht wirklich. Also wenn dieser Vers des Tages, den du da als Push-Meldung bekommst, das Einzige ist, was du am Tag in der Bibel liest, dann ist das, glaube ich, zu wenig. Es ist zwar bequem, aber es ist nicht unbedingt gut. Oder das Letzte, dass du, wenn du die Bibel liest und du fragst dich ja, was bedeutet das jetzt? Ich verstehe gar nicht, was Jesus hier sagt oder was dieser oder jener Text sagt, dass du dann einfach schnell ChatGPT fragst, was bedeutet das? Anstatt, dass du selber nachdenkst und dann auch betest, dass du im Gebet Gott um Verständnis, Einsicht und Führung bittest, dir ja, zu offenbaren, was dieser Vers bedeutet oder was dieser Text bedeutet. Und ja, ChatGPT-Fragen ist natürlich leicht gemacht, aber es ist nicht immer unbedingt der richtige und der gute Weg. Das dazu zu dem zweiten Punkt, dann noch der dritte Punkt zum Thema Bequemlichkeit. Und den habe ich mal genannt, ein gestützter Glaube ist bequem, führt aber ins Verderben. Und Joasch hat nicht nur nicht dafür gesorgt, dass die Kulthöhen nicht verschwanden, sondern das war eingebettet in einen Gesamtzusammenhang. Und das lese ich jetzt mal vor. Das ist in 2. Chroniken 24, der zweite Teil von Vers 14 bis 18. Solange Jojada lebte, wurden ständig im Haus des Herrn Brandopfer dargebracht. Jojada aber wurde alt und satt an Lebenstagen. Er war 130 Jahre alt, als er starb. Man begrub ihn bei den Königen in der Davidstadt, denn er hatte an Israel für Gott und sein Haus Gutes getan. Nach dem Tod Jojadas kamen die führenden Männer Judas zum König und warfen sich vor ihm nieder. Dieser hörte damals auf sie, sodass sie den Bund des Herrn, des Gottes ihrer Väter verließen und die Kultpfähle und Götzenbilder verehrten. Wegen dieser Schuld kam ein Zorngericht über Juda und Jerusalem. Also Jojada, dieser Ziehvater und auch Mentor, Joasch ist tot, Hohepriester. Und was passiert dann? Führende Männer warfen sich vor dem König nieder, steht im Text. Also das waren einfach die politische Elite Judas und die haben sich einfach beim König eingeschleimt. Und was ist dann geschehen? Dann haben sie, sagt der Text, also der König und das Volk dementsprechend, haben den Bund mit dem Herrn verlassen und dann eben diese Kultpfähle und Götzenbilder verehrt. Also sie haben den Bund mit dem Herrn verlassen, das bedeutet Beziehungsabbruch mit Gott tatsächlich. Und Joasch ist nicht Opfer davon, sondern er ist verantwortlich dafür. Im Text steht ja, dieser hörte damals auf sie. Also er hat das veranlasst, dass eben die Beziehung mit Gott gebrochen wurde. Und danach geht es ähnlich weiter wie bei Amasia. Gott schickt dann Propheten, die den König und sein Volk warnen, aber sie hören nicht darauf. Und dann gibt er sogar noch eine zweite Chance und spricht durch Sicharia. Sicharia ist der Sohn von diesem Priester Jojada. Und Joasch befiehlt dann tatsächlich, den zu steinigen und wird dann später selber von seinen Dienern in seinem Bett erschlagen als Rache für Sicharia. Da steckt unglaublich viel drin, da könnte man natürlich noch eine eigene Folge drüber machen, deswegen gehe ich da jetzt nicht drauf ein, aber nur mal, also kurz zur Verdeutlichung, wie krass es eigentlich ist. Also sein Ziehvater, dieser Jojada, hat Joasch gerettet, hat ihn dann zum König gemacht, war die ganze Zeit bei ihm, hat ihn gestützt und unterstützt und so weiter. Und dann ist er tot. Der König hört dann auf diese Elite, auf diese politische Elite. Und dann kommt der Sohn von dem Mann, der so viel für ihn getan hat und warnt ihn, spricht, also Gott spricht durch ihn. Und anstatt auf ihn zu hören und sich mal zu überlegen, irgendwie läuft hier gerade wirklich alles falsch, der hat ja recht und bringt er den tatsächlich um. Und er bringt ihn nicht einfach um, sondern er befiehlt ihn zu steinigen. Also das ist ja wirklich schon eine krasse Geschichte. Und da fragt man sich natürlich, was war denn jetzt eigentlich das Problem? Warum passiert das mit Joasch? Der hat doch so gut angefangen. Der hat, er ist 7 Jahre alt und hat dann, natürlich nicht mit 7, aber dann später den Tempel erneuert und hat diese schlaue Sache mit dem Kasten gemacht, um die Gelder einzusammeln und so weiter. Also er hat doch gut angefangen. Und ich habe meinem Mann erzählt, dass ich eine Folge über Joasch mache und ich habe ihn gefragt, was ist so das, woran du denkst, wenn du an Joasch denkst, was fällt dir als erstes ein? Und er meinte dann, es ist nicht wichtig, wie man beginnt, es ist wichtig, wie man endet. Und dieses Problem hat wiederum auch mit Bequemlichkeit zu tun, finde ich, weil das Problem bei Joasch war ja, dass sein Glaube von außen gestützt war. Der war vor allem durch Jojada gestützt. Von innen war er gar nicht stark, er war gar nicht stabil. Der hatte keine innere Stabilität, keine Standfestigkeit. Und er hatte auch keine persönliche Beziehung zu Gott, sondern eine vermittelte Beziehung, die war über Jojada vermittelt. Jojada hatte eine Beziehung zu Gott, eine Verbindung, aber Joasch hatte diese direkte Verbindung gar nicht. Und deswegen ist er auch beim ersten Problem zusammengebrochen, als diese Stütze in Form von Jojada nicht mehr da war. Und deswegen war der auch so anfällig für schlechten Einfluss. Die Welt kommt, diese politische Elite kommt und er bricht sofort zusammen, fällt sofort um, wie so ein Strohmännchen. Und das hat mich erinnert an das Bild vom klugen und törichten Hausbau, das Jesus erzählt. In Matthäus 7, 24 bis 27, lest das mal vor. Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist ein Tor, der sein Haus auf Sand baute. Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Und nicht nur daran hat mich das erinnert, die Geschichte mit Joasch und wie schnell er dann umkippt, sondern auch an das Gleichnis vom Sämann. Das steht in Markus 4, 3 bis 9 und dann erklärt Jesus das auch noch in Versen 13 bis 20. Ich lese das jetzt nicht vor, aber du erinnerst dich vielleicht, also die Menschen, die das Wort hören, reagieren ganz unterschiedlich, je nachdem, wohin der Samen eben fällt, wie ihr Grund und Boden beschaffen ist. Bei einigen fällt das Wort auf guten Boden und sie bringen Frucht, aber bei anderen, ja, läuft es am Anfang auch alles gut, sieht gut aus, aber dann stellt sich heraus, dass der Erdboden nicht tief genug war, dass es keine Wurzeln gab oder dass es von Dornen überwuchert war, sodass das Wort erstickt wird. Und die Frage, die wir uns alle stellen müssen und auch immer wieder stellen müssen, ist, auf welches Fundament ist denn unser Glaube gebaut? Sind wir ein guter Boden? Oder sind wir ohne Wurzeln? Oder sind wir einfach nur ein oberflächlicher Weg, ohne wirklich einen tiefen Grund, ohne Erde? Oder wie die Dornen, die das Wort ersticken. Wie ist es um dich bestellt? Bist du von anderen Menschen abhängig in deinem Glauben, so wie Joasch? Gehst du nur zur Kirche, weil dein Partner das tut oder weil deine Freundin das tut oder weil deine Clique das tut? Das ist natürlich super, wenn man Leute hat, die zur Kirche gehen und man geht mit denen mit. Aber was wäre, wenn die das nicht mehr machen würden, wenn diese Leute alle weg wären? Würdest du das dann weiterhin noch machen? Und ich hatte eine Freundin, das war wirklich eine gute Freundin, seit 6 Jahren fast. Und seitdem ich gläubig geworden bin, hat die das auch so ein bisschen übernommen. Es ist ihr nicht so leicht gefallen, in der Bibel zu lesen, aber sie ist auch immer mal wieder mit zur Kirche gekommen und sie hat auch vom Glauben geredet und sie ist mit zum Hauskreis gekommen, auch wenn ich nicht da war. Und es ist nicht, weil ich das von ihr irgendwie erwartet habe oder sie gezwungen habe, wie kann ich sie auch zwingen? Ich habe ihr das einfach nur angeboten und gefragt. Wir hatten natürlich auch noch andere Themen, über die wir gesprochen haben und so weiter. Ja, und jetzt auf einmal ist sie gerade im Ausland und hat mir dann über eine SMS die Freundschaft gekündigt, weil sie hat dann sowas geschrieben, wir haben uns sehr unterschiedlich entwickelt und das ist auch okay, aber sie kann nicht mehr so tun, als ob, und ja, sie wünscht mir alles Gute. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, wir sind Freunde, also ich dachte, wir sind Freunde und wir sind ehrlich zueinander, und es wäre völlig in Ordnung gewesen, hätte sie gesagt, hey, das ist toll, dass es für dich so viel bedeutet, aber ich kann damit nichts anfangen. Ja, lass uns das Thema einfach ausklammern. Das wäre hier überhaupt nicht böse gewesen. Aber sie hat einfach, ja, sie hat anscheinend so getan, als ob, ist mitgegangen, hat irgendwelche Dinge unternommen und ja, ist dann, ich weiß gar nicht, ob sie ist ja nicht vom Glauben abgefallen, weil sie den nicht hatte, aber sie hat am Anfang so getan, als ob. Ich weiß auch nicht, ich konnte ja nicht mit ihr sprechen, ob sie so getan hat oder ob das wirklich so war und welche Art von Boden sie dann da eigentlich war, aber ja, sowas passiert eben. Also man sollte seinen Glauben nicht proppen lassen von anderen, wie man das auf Englisch so schön sagt. Also nicht, der sollte nicht gestützt sein von außen, sondern der sollte von innen stabil sein. Man sollte nur von Jesus abhängig sein, nicht von anderen Menschen. Und manchmal bekomme ich Nachrichten, da schreiben mir Menschen, die erzählen, dass ihr Glaube so lauwarm ist. Und ja, vielleicht kommt es daher, dass du auch keine richtige Beziehung mit Jesus hast, dass du keine echte Beziehung mit ihm hast, dass du ihm wirklich nie wirklich nachgefolgt bist und dein Kreuz auch auf dich genommen hast. Und das kannst du aber ändern, das muss ja nicht so sein. Und deswegen möchte ich zum Schluss noch sagen, ja, was kannst du denn tun, wenn du auch den Eindruck hast, du bist irgendwie lauwarm, dein Glaube ist irgendwie abhängig von anderen Menschen, Der ist nicht in sich stabil. Und auch, was hätte Joasch tun können? Also der erste Schritt ist, glaube ich, immer, dass du ehrlich bist und dass du dir das eingestehst, dass das so ist. Also als erstes muss man erkennen, dass was ist. An zweiter Stelle, ja, bitte Gott, bete zu ihm, bitte ihn, dir einen starken Glauben zu geben, einen lebendigen Glauben zu geben, einen Hunger auch zu geben nach ihm, nach seinem Wort, zu erfahren, was sein Wille ist, ihn besser kennenzulernen. Und im dritten Schritt, das hängt jetzt mehr von dir ab, sei diszipliniert, sei treu. Und dazu gehört, dass, ja, lies jeden Tag in der Bibel. Na klar, das ist anstrengend, das macht erstmal nicht so viel Spaß, wie durch Kurzvideos zu scrollen. Aber es bringt eben auch Frucht. Geh zur Kirche, engagiere dich dort, sitz nicht einfach nur jeden Sonntag da rum, sondern übernehme auch Aufgaben. Aufgaben in der Kirche, die für die Gemeinde da sind, und auch eine Aufgabe, die für die Welt bestimmt ist, die nach außen gerichtet ist. Weil um Jesus nachzufolgen, müssen wir nicht nur in der Gemeinde Frucht bringen und unseren Brüdern und Schwestern helfen und sie unterstützen und so weiter, sondern wir müssen auch das Wort an Außenstehende bringen. Aus Liebe zu diesen Menschen, das ist ja das Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das bedeutet eben auch, dass wir versuchen, den Menschen um uns herum, die nicht gläubig sind, die gute Nachricht zu bringen. Und wenn du nicht weißt, was du genau tun sollst, sowohl in der Gemeinde als auch wie du das Wort Nichtgläubigen bringen sollst, dann lies in der Schrift, bitte Gott um Einsicht. Also was will denn Gott, was du tust, was du für ihn tust? Welche Gaben hat er dir gegeben, die du für ihn einsetzen kannst? Also bitte Gott da wirklich um Einsicht, um Weisheit, und dann wird er dir die auch geben. Besonders eben, wenn es um Glauben und um Weisheit geht, dann wird Gott deine Gebete erhören. Und Jakobus schreibt, Jakobus 1, 5 bis 6, fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemandem einen Vorwurf. Wer bittet, soll aber im Glauben bitten und nicht zweifeln, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Ja, also bitte Gott um Weisheit und um Glauben. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne an andere Menschen weiter, gib ihm gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Und wenn du mich noch weiter unterstützen möchtest, dann kannst du gerne spenden, entweder auf mein belgisches Konto oder per PayPal. Du findest alle Informationen in den Shownotes oder auf www.mehr-himmel.de. Vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören. Gottes Segen für dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.